Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Gleich am Anfang, bevor wir in Medias Res direkt ins Thema einsteigen, gleich mal ein Hinweis in eigener Sache. Ihr hört das zwar immer jedes Mal, dass wir der Podcast des Roadbike-Magazins sind, aber vielleicht ist das doch gar nicht so deutlich. Wir haben nämlich eine Zuschrift erhalten von einem Hörer, der gesagt hat, ey, ich habe euren Podcast gehört, finde den echt gut. Und dann habe ich mir auch dieses Magazin gekauft. Und das hat uns natürlich sehr gefreut, da sagen wir nochmal Danke. Aber nur deswegen nochmal der Hinweis an alle, die es vielleicht noch nicht wissen, weil sie am Ende schon, wenn ich das nochmal alles runterbete, abschalten. Es gibt uns auch als Magazin zu kaufen. Verrückt, im Jahre 2022 gibt es noch gedruckte Produkte, nämlich das tolle Roadbike-Magazin. Kauft es, lest es, abonniert es am besten. Alle Infos dazu gibt es im Internet bei roadbike.de/abo oder roadbike.de/heft. So viel dazu, aber jetzt geht's los mit dem Podcast und ich sage erstmal Hallo an Erik.
Hallo.
Und hallo an Christian.
Hallo.
Wir sind heute, haben uns hier an einem ja wirklich warmen, sonnigen Herbsttag getroffen, um eigentlich mehr über die unschönen Seiten des Herbstes zu sprechen. Denn wenn die Tage kürzer werden, die Blätter fallen, der Regen auch fällt, dann überlegt man sich ja schon mal irgendwie nochmal, oh, jetzt nochmal aufs Rennrad, auf die Straße. Dann ist wieder das Rad ist gerade einigermaßen sauber und ich bin auch sauber und trocken. Dann ja, überlegt man mal, ja, vielleicht könnte ich ja auch was anderes machen als Rennradfahren. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, Schock. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. Nein, es gibt ja außer dem Fahren noch einige andere Sachen, die man mit dem Rennrad oder fürs Rennrad oder ums Rennrad rum machen kann. Und diesen schönen Dingen oder auch wichtigen oder nützlichen Dingen widmen wir heute eine Folge und haben vielleicht für euch ein paar Pläne dabei, wie ihr so einen ja wirklich trüben, tristen Herbstnachmittag oder Herbstwochenende verbringen könnt, ohne euch eine Erkältung draußen zu holen, weil ihr zu dünn angezogen seid. Genau, ich würde mal sagen, wir steigen mal direkt ein mit dem Ersten, was man machen kann, nämlich nix. Also hört sich jetzt vielleicht nicht so besonders spannend an, aber man kann ja auch mal eine Pause machen vom Rennradfahren. Das ist auch erlaubt.
Machen die Profis genau. Ja auch. Und was die Profis machen, ist ja immer großes Vorbild.
Ja, das genau. Kann für uns also, nicht verkehrt sein, ja.
Die Profis machen das sogar, die machen das ganz gezielt und sehr, wie soll ich sagen, sehr streng. Also die machen dann wirklich, die stellen das Rad in die Ecke oder in ihr Fahrradkeller und dann wird es auch nicht mehr angefasst. Dann ist das Rad erstmal tabu für einen Monat, für 6 Wochen vielleicht sogar für länger. Und aber warum sollten wir das machen, Erik? Warum sollte man? Du hast es echt mal jetzt ausprobiert, oder?
Hast du mal wirklich
eine Pause gemacht?
Nee, ich habe das nicht
Living
nur ausprobiert.
Erik macht mal Pause.
Ich mache das seit Jahren schon. Also ich fahre auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen, aber eigentlich mache ich seit Jahren schon Saisonpause.
Quasi Dauerpause.
Dauerpause.
Nee, ganz so schlimm ist ja nicht.
Nee, ein bisschen zum Radfahren komme ich ja auch noch. Tatsächlich finde ich das immer ganz angenehm, gerade so im Herbst, wenn man im Sommer viele Kilometer gefahren ist und früher bin ich auch noch viel Wettkämpfe gefahren. Das hat mittlerweile ein bisschen nachgelassen, aber irgendwie, wenn ich Rad fahre, hat es immer so einen Trainingscharakter. Und da ist dann einfach nach 7, 8, 9, 10 Monaten des strukturierten Trainierens und für nichts anderes außer den physischen Fortschritt zu leben, finde ich das immer ganz gut, dann mal ja, einfach mal 2 Wochen nichts zu machen, deutsch gesagt.
Wunder, dass wie man das kann. Ich kann es halt irgendwie nicht. Weil gut, ich trainiere halt auch nicht jetzt strukturiert und sonst was. Ich gucke nur gerade aus dem Fenster raus. Es ist jetzt gerade so der goldene Oktober, echt warm, fast noch Kurzwetter. Und man denkt sich so, die Form ist da, das Wetter ist da. Jetzt schnell noch jede Sekunde irgendwie ausnutzen, wo das Wetter noch passt. Und mir dann so eine Pause zu verordnen, die mache ich dann eher so tageweise, wenn es als Wetter wirklich gar nicht geht.
Ja, das ist echt immer so der Nachteil, ne? Wenn du noch so einen goldenen Oktober dann irgendwie hast und dann irgendwie sagst, so, jetzt fahre ich einfach mal 2 Wochen nicht und dann pünktlich, wenn das Scheißwetter zu uns nach Deutschland kommt, so, jetzt fange ich wieder mit dem Training an, ist natürlich manchmal ein bisschen dumm.
Nee, ich bin dann so eher noch alles ausnutzen, was geht, weil mich dann immer so die Vorstellung, so jetzt hier wieder fast ein halbes Jahr keine langen, epischen Ausfahrten mehr, immer so ein bisschen runterzieht. Da kriege ich so ein bisschen den Herbst-Winter-Blues schon vorgezogen, weil ich denke so, scheiße, jetzt ist wieder die Zeit, wo du dich vorm Losfahren erstmal auskalblüstern musst, was ziehe ich an, wo fahre ich längs, wie viele Stunden muss ich wieder in Rad putzen, investieren und so weiter und so fort. Das ist ja alles immer ein bisschen aufwendiger.
Aber man muss ja, also wenn es jetzt noch wirklich so ein schöner Oktober ist, man muss ja noch nicht zwingend im Oktober Pause machen. Ich könnte ja auch sagen, ich mache verlängere sozusagen die Sommersaison und fahre dann vielleicht nicht mehr ganz so hart und mache danach aber so einen kleinen Total-Reset, eine Pause, oder? Das würde ja auch gehen.
Das geht grundsätzlich auch. Also ich habe in einem unserer letzten Hefte, der Ausgabe 11/12/2022, da haben wir dem Ganzen mal eine Geschichte gewidmet, Saisonpause, braucht es das überhaupt und wann und wie macht man das? Also wer sich das fragt, ob er das auch machen sollte, der kann dort gerne mal nachlesen. Aber du kannst die Saisonpause quasi machen, wann du willst. Du musst halt nur überlegen, wann willst du wieder halbwegs fit sein, wann steht im nächsten Jahr wieder so dein erstes Ziel an. Man sollte halt schon so 4-5 Monate Vorbereitung schon einplanen, wenn du dann halt, ich will nächstes Jahr zum Beispiel zur Paris-Roubaix-Challenge dort mitfahren, die ist Anfang April. Da kann ich halt meine Pause jetzt nicht im Januar, Februar machen, weil da bin ich dann eigentlich schon wieder voll im Formaufbau und im richtig strukturierten Training drin.
Ja, wobei auch schon Sinn dabei sind, was man in dieser Pause denn eigentlich Nützliches machen kann. Und Stichwort natürlich hast du schon angesprochen, Saisonplanung fürs nächste Jahr. Sich mal gucken, welche Events gibt's denn? Was lässt sich eventuell mit irgendwelchen Urlauben, freien Tagen, Brückentagen etc. kombinieren? Also einfach schon mal die Zeit nutzen und sich, also einerseits Events planen, was es denn da Schönes gibt, was man sich vornimmt und wie man sich darauf am besten vorbereitet. Und ich bin halt auch so jemand, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, der sich halt gerne irgendwie an den Rechner setzt und auf Komoot oder irgendeinem anderen Planungssoftware einfach mir schon mal so virtuell Touren zusammenstellt und plant, wo man mal noch langfahren könnte und was noch eine schöne Straße ist, wo man irgendwie noch nie war oder die man mal noch irgendeine Tour einbauen kann und sich dann irgendwelche epischen Touren zusammenstellt, die man, wenn man dann zurückkommt,
dann vielleicht doch nicht schafft.
Dann doch nicht schafft, weil dann doch irgendwie die Zeit für die 8-Stunden-Runde mit 230 Kilometern von zu Hause aus nicht da ist. Aber da fühlt sich dann mein geplante Tourenkonto auf Komoot schon relativ deutlich. Und wie gesagt, das sind ja selten dann die 40-Kilometer-Runden, sondern eher so 150 Kilometer plus. Ja, da könnte man noch langfahren. Die Straße sieht schön aus, da warst du ja noch nie und dann kommst du noch von da nach da hin und dann ist da noch ein super heißer Tipp, wo man mal noch hin muss. Und
aber wenn du das schon seit Jahren machst, hast du da nicht einfach so einen riesen Bestand an Touren, weil der baut sich doch eigentlich nie ab. Also gibt es eigentlich Gegenden, wo du immer noch denkst, ach, da könnte ich auch noch mal irgendwann hinfahren.
Der Christian fährt jede Tour nur einmal.
Aber er fährt sie, okay, gut.
Nee, also ich meine, natürlich plant man hauptsächlich die Touren von zu Hause aus, aber dann guckt man natürlich auch mal, wo könnte man in den Urlaub hinfahren oder was ist sozusagen in Autoreichweite, dass man sagt, okay, wenn man mal einen ganzen Tag Zeit hat, dann steigt man früh morgens ins Auto, fährt rüber ins Elsass oder keine Ahnung und macht da mal eine schöne Tour und guckt sich ein bisschen was an. Ich meine, das virtuelle Nachfahren ist ja auch schon der halbe Spaß irgendwie und hat manchmal das Gefühl, so die ganzen alten Touren, die von vor 3 Jahren geplant, die finde ich ja gar nicht mehr, weil die schon so weit hinten sind. Die muss ja echt nochmal speziell suchen gehen.
Mhm. Und man muss auch sagen, die Planungstools werden auch immer schöner. Also jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, Ende Oktober, gab es gerade ein neues Update von Komoot. Allerdings nur für Premium-Nutzer, dass man eine 3D-Karte zur Planung nutzen kann. Und dann sieht man jetzt nochmal richtig, nicht nur als Zahl, sondern auch optisch, grafisch dargestellt, das Höhenprofil, wo man sich irgendwo hochquälen muss, ist, finde ich, auch immer ganz, ganz nett. Also das Planen, ich sehe das schon und auch Karten einfach an sich, das macht schon Spaß. Also ich könnte mir da auch wahrscheinlich gut Zeit mit vertreiben und dann, ja, wie gesagt, dann fahre ich wenigstens virtuell oder habe schon Vorfreunde und halte dann vielleicht diese Pause besser durch.
Ich bin da ganz genauso. Also gerade in der Pause dann Routenplanen, das führt bei mir sogar so weit, dass ich mir schon auf Komoot die ganzen Highlights angeschaut habe, dass wenn ich dann tatsächlich nächstes Jahr im August meinetwegen dann dort bin, dass ich so die Straße lang fahre und so denke, ich war hier schon mal, ich kenne hier alles. Uli, als wir beide ins Ötztal gefahren sind, habe ich zu dir am ersten Tag auch gesagt, als wir im Auto saßen, ich habe das Gefühl, ich kenne hier schon alles, dabei bin ich noch nie da gewesen, aber weil ich einfach vorher schon auf Komoot alle Routen geplant habe und alle Fotos und dann bei YouTube noch irgendwie Videos angeschaut. Ich bin da immer perfekt vorbereitet, was so die Örtlichkeiten vor Ort dann angeht.
Ja, auch so ein Rennradwochenende planen, irgendwie dann, okay, was ist von hier aus in Reichweite, keine Ahnung, ist Allgäu oder man fährt mal irgendwie in Spessart oder keine Ahnung was und nimmt sich vor, okay, da bin ich dann 4 Tage irgendwie donnerstags Anreise, Sonntag Rückreise und dann plant man sich irgendwie für jeden Tag so eine Tour, die dann irgendwie passt. Ich meine, da haben wir auch bei unserem Magazin, wo du es ja schon erwähnt hast, Holi, auch mal spannende Reisegeschichten, auch so in Deutschland, also in vertretbarer Reichweite und da haben wir auch Tourenvorschläge, die kann man mal als Anregung nehmen, aber das kann natürlich jeder sich selber auch anpassen und
die Touren, die gibt's alle auch natürlich als GPS-Download in unserem Komoot-Profil, also bei Komoot einfach nach Roadbike-Magazin suchen, dann oder roadbike.de/Touren, da sind nämlich Vorschläge auch von unseren Lesern gesammelt und aus der Redaktion, also da gibt's in ganz Deutschland veritable Touren, da könnt ihr euch eigentlich das nächste Jahr, die nächste Saison komplett durchplanen, eigentlich jedes Wochenende wo andere Ecke von Deutschland und da sind echt immer nur Knallertouren dabei.
Ja, wie gesagt, die sind sozusagen approved und also auch für diejenigen, die nicht so viel Spaß am Planen haben wie unser eins, also ich plane dann immer selber, aber mein klar, der Vorteil, wenn man geplante Touren, dann kann man wenigstens einen verantwortlich machen, außer man selber, wenn die Tour halt dann doch irgendwie über eine blöde Straße, blöde Ecke oder sonst irgendwas führt. Wenn man das selber plant, dann weiß man, okay, da bin ich selber dran schuld. Bei den vorgeplanten, dann hat man ja meistens ganz gute Ergebnisse, aber manchmal ist auch immer eine Baustelle drin oder eine Straße, die schlecht ist oder so, aber ja, das Spannende halt.
Was sich natürlich auch gut eignet als eine Beschäftigung, vor allem, sagen wir jetzt mal, die Pause irgendwie ist jetzt gar nicht so relevant für einen, weil man sagt, ich fahre nicht so viel oder intensiv über den Sommer und ich habe jetzt nicht so ein direktes Highlight. Ich fahre einfach so, wie es mir Spaß macht. Gibt ja auch sehr viele von unseren Hörerinnen und Hörern oder auch Leserinnen und Lesern. Aber es ist jetzt vielleicht draußen, es lädt mich jetzt nicht der goldene Oktober nach draußen ein, sondern es ist der triste November. Also es regnet, es hat vielleicht 6 Grad, überall liegt nasses Laub. Ich rutsche schon beim Rausgucken, rutsche ich schon aus und falle auf die Couch. Da kann man sich ja auch schon anders beschäftigen. Und sein Rennrad pflegt, der weiß, es gibt eigentlich immer was zu tun. Es gibt immer was zu schrauben, zu reparieren, zu verbessern. Vielleicht klappert es da ein bisschen. Oder ich habe doch da mal vor 2 Monaten, hatte ich doch mal einmal einen Knarzen auf der 200-Kilometer-Runde, hat es einmal gequietscht. Wo kommt das her? Das möchte ich jetzt klären. Das ist ja auch irgendwie eine tolle Beschäftigung für die, ja, für den Herbst, für die etwas ungemütlichere Jahreszeit.
Ja, gut. Ich sag mal, am Radschrauben ja, das Material pflegen, das ist ja eigentlich eine Ganzjahresaufgabe, also jetzt nicht nur für den Herbst, aber...
Also halt ganz kurz, da muss man einwerfen, der Erik ist da wirklich vorbildlich, was das angeht und vielleicht, also wenn man jetzt so die Redakteure im Durchschnitt betrachtet, dann fällt er auf jeden Fall als positives Beispiel da raus und ich denke, wenn wir so quasi den Schnitt unserer Leser auch irgendwie abbilden, dann ist wahrscheinlich die wenigsten Rennräder draußen sind so gut gepflegt wie deine, also die werden penibel gesäubert nach jeder Tour, was sicher viele unserer Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer auch machen, aber ich zähle mich da nicht unbedingt dazu und das ist auch, da wird auch ordentlich gepflegt. Also da ist wahrscheinlich jetzt, du musst im Herbst jetzt nicht so viel Generalüberholung machen, würde ich sagen, oder?
Nee, das nicht, aber was ich zum Beispiel im Herbst dann gerne mal mache, ist wirklich mal bei mir runter in den Keller gehen, so in meine Werkstattecke und dann wirklich mal zu schauen, okay, wie viele Ersatzschläuche habe ich denn eigentlich noch? Ups, da liegt ja nur noch einer. Wie viele Ketten habe ich eigentlich noch? Die letzte habe ich jetzt schon aufs Rad gemacht und dann einfach mal sich das irgendwie aufzuschreiben und dann ja quasi die nächste Großbestellung mal beim Versandhandel meines Vertrauens aufzugeben, weil ich will ja nicht irgendwann nächstes Jahr feststellen, so, oh, jetzt ist die Kette durch, ich habe keine neue und die hat dann irgendwie, weiß ich nicht, 18 Wochen Lieferzeit.
Genau.
Das ist gerade in diesen Zeiten, sollte man da regelmäßig mal eine Inventur machen bei sich im Keller oder in der Garage und dann einfach mal ja für die neue Saison ordern, weil man will ja auch nächstes Jahr wieder 5, 6, 7, 8, 10.000 Kilometer fahren.
Ja, und es gibt ja aber auch jenseits vom Radpflege auch so Arbeiten wie, mein Beispiel ist mal Steuerlager, Steuersatz pflegen. Also das ist so, das ist bei mir früher mal hinten runtergefallen, bis halt irgendwann mal ein Steuersatz dann durch war tatsächlich. Ja, so schön grau lief und dann das war dann so die Schule, dass man sagt, oh, okay, da muss ich mich dann doch wirklich mal drum kümmern und dann muss man sich ja einmal damit auseinandersetzen Und dann einfach mal gucken, weil das ist so ein klassisches Ding, das dauert halt einfach eine gewisse Zeit, bis man die Gabel raus hat, Steuerlager raus, neues Fett rein, wieder das zusammenmontieren. Ist jetzt auch kein Hexenwerk, also das kann eigentlich auch, wenn man sich ein bisschen was anguckt, relativ, also da kann man nicht so viel falsch machen, wenn man sich ein bisschen informiert.
Ja, und man muss ja nicht unbedingt die Lagerschalen bei irgendwie semi-integriert, muss man jetzt nicht zwingend auch gleich die Lagerschalen raushämmern und wieder rein. Klar, also um da nochmal sauber zu machen, das, aber es gibt ja auch schon mal so ein kleiner Service, dass man einfach nur die Lager rausnimmt, die sich von Hand rausnehmen lassen, ohne Spezialwerkzeug bei jetzt zum Beispiel einem semi-integrierten Vorbau und dann bleiben die Lagerschalen halt drin, aber das hilft ja schon und ja, es ist aber sowas, es dauert ein bisschen.
Ja, oder man gibt halt auch, wenn man es halt sich selber nicht zutraut, das Rad halt zum Händler und sagt, ey, hier kannst du mal bitte den großen Check-up machen. Ich meine, das ist ja auch eine Möglichkeit und die Erfahrung zeigt ja, Fahrradhändler haben naturgemäß im Herbst weniger zu tun als im Frühjahr, weil wenn du im Frühjahr damit ankommst und sagst, hier, übrigens, ich hätte gern mein Rad einmal durchgecheckt mit Lagerpflege und allem möglichen Pipapo und ich hätte es gern morgen wieder, weil am Sonntag will ich Radfahren gehen. Im Frühjahr ist da eher Remi Demi und High Life im Radladen und im Herbst ist es meistens ein bisschen ruhiger. Von daher hat man da bessere Chancen, dass es zeitnah gemacht werden kann. Und wie gesagt, das sind also Sachen. Oder auch bei, wenn man Schaltzüge hat und ja gut, ich würde ich jetzt nicht vorm Herbst neu machen, sondern eher im Frühjahr, wenn man die selber neu macht, weil mit neuen Schaltzügen durch den SIF, danach kann man sie eh neu machen. Aber
ja, aber es gibt so ein paar Umrüstungen, die ja tatsächlich für den Herbst, also wer jetzt sagt, ich möchte im Herbst oder ich möchte auch, wenn schlechtes Wetter ist, vielleicht mache ich ein bisschen Pause, vielleicht fahre ich ein bisschen weniger, aber ich möchte schon noch fahren, dann gibt es ja auch so Arbeiten wie zum Beispiel, ja, in Anführungszeichen Winterreifen oder so Allwetterreifen oder Schlechtwetterreifen aufziehen, irgendwie der Grand Prix Four Seasons von Conti zum Beispiel, aber auch von anderen Marken gibt es da einiges. Das ist ja auch eine Arbeit, da muss man sich ein bisschen für Zeit nehmen, kann man auch gleich quasi die Laufräder mal checken, ein bisschen sauber machen, Tubeless-Milch wechseln, wenn man hat, oder Bremsflanken mal richtig schön sauber machen, wenn man noch Felgenbremse fährt und dann den Winterreifen aufziehen. Nur hier kleiner Hinweis aus eigener Erfahrung für alle, die auf Felgenbremsen unterwegs sind, man sollte immer ein bisschen gucken, welche Größe man sich da reinbaut. Also prinzipiell ist ja auch bei einem Winterreifen dann breiter, ein bisschen besser, ein bisschen weniger Druck, ein bisschen mehr Grip. Aber vor allem so ein Winterreifen, der ein bisschen dickere Gummischicht hat, dann kann es schon echt knapp werden mit, also ich habe mir da mal schön einen Rahmen angeschmirgelt mit einem etwas weicheren Hinterrad und etwas breiteren Winterreifen und durch den Sand, der da mit auf der Straße war und die Feuchtigkeit ist, war das wie echt wie ein Winkelschleifer, der da den Lack abgetragen hat. Also es war nicht schön. Mhm.
Du sprichst oder hast gerade schon den Conti Four Seasons angesprochen. Das ist zum Beispiel ein Reifen, der kommt zwar nominell in 28 mm Breite, der ist aber erfahrungsgemäß immer noch mal einen kleinen Tick breiter, weil der wirklich eine sehr starke Lauffläche gegen Defekte einfach hat und die halt auch entsprechend ein bisschen dicker ist. Also ich habe festgestellt, dass er dann eher so bei 29, irgendwas Millimetern rauskommt. Und das ist zum Beispiel bei meinem Winterrad, kann ich den nicht fahren, weil der dann einfach als 28er einfach zu breit wird. Also da muss ich dann wirklich die 25er-Version, kann ich da maximal nur nehmen.
Ja, darauf sollte man achten, denn man möchte sich dann nicht, wenn man im Winter fährt, und es ist eh irgendwie die Radgeräusche sind auf nassem Untergrund eh ein bisschen lauter und man hört das vielleicht nicht so. Also ich habe das gar nicht mitbekommen, obwohl da wirklich Material abgetragen wurde. Und das hätte ich eigentlich hören können, habe es aber nicht gehört, weil ja im Winter knarzt alles ein bisschen lauter. Und dann habe ich das ignoriert und dann war es zu spät irgendwann. Aber auch den Rahmen irgendwie, also oder auch das Fahrrad sauber zu machen, man denkt sich so, ah ja, lohnt sich eigentlich nicht, weil im Herbst, wenn es irgendwie eh immer feucht ist oder geregnet hat, dann wird eh alles wieder dreckig. Aber so ein sauberes Rad, zumindest am Anfang des Herbstes, lohnt sich, weil dann kann man vielleicht auch nochmal irgendwie so einen Lackschutz auftragen. Gibt es mittlerweile ja auch relativ einfach aus der Sprühflasche und dann zum Draufpolieren, was das Rad so einfach ein bisschen versiegelt. Und wenn es eben ja arg dreckig ist und am Ende auch noch Salz auf der Straße ist oder so, wenn es ein bisschen kälter wird im Winter, dann schützt es den Rahmen nochmal. Und ja, auch wenn es nur das Winterrad ist, wer den Luxus hat, ein Winterrad zu besitzen, dann hält das dann vielleicht auch nochmal länger. Das wäre ja auch schön. Es gibt natürlich auch irgendwelche, ja, Schrauberprojekte, so Umbauprojekte, die man vielleicht auch ein bisschen länger vor sich hergeschoben hat, die man mal dann im Winter machen kann. Also die neuen Laufräder würde ich jetzt vielleicht nicht vor dem Winter irgendwie drauf machen, aber vielleicht gibt's ja, habt ihr da Ideen, was man so umrüsten könnte?
Ich habe tatsächlich, ist eigentlich ein Luxusproblem, aber das wird jetzt ein Projekt bei mir diesen Winter. Ich habe quasi von, weiß ich, meinem alten Kinderzimmer hatte ich so einen größeren Schreibtisch, der steht bei mir halt unten im Keller so als Werkbank. Und der nimmt aber so viel Platz weg, dass wenn mein neues Gravelbike dann kommt, dass dann einfach der Platz da unten fehlt und ich quasi mir selber einfach einen kleineren Schreibtisch bauen muss. Und das wird, glaube ich, dann so ein Projekt, dass ich mir da so quasi Schreibtisch / Werkbank in einer etwas kleineren Dimension für den Keller bauen muss. Also auch das kann ein Upgrade sein, dass man einfach seiner Fahrradwerkstatt ein bisschen pimpt, damit das Schrauben da unten oder da drüben oder wo auch immer man die hat, noch mehr Spaß macht.
Ja, oder auch mal einfach endlich den Wandhaken, der seit 3 Jahren in der Schublade liegt, endlich mal in die Wand dübeln, dass man das Rad jetzt auch aufhängen kann. Oder sich mal überlegen, ob es nicht eine Methode gibt, das Rad irgendwie besser zu verstauen, damit man unten nicht jedes Mal irgendwie drüber fällt oder der Partner drüber fällt, wenn er einen gelben Sack in den Keller bringt. Also da gibt's schon, also ich denke so, Schrauben und Werkstatt, was damit zusammenhängt, finde ich, da gibt es tolle Projekte und ja, man muss sich die Zeit nehmen und eventuell ist das Rad dann halt auch mal eine Zeit lang nicht fahrbar, weil man eben gerade dran arbeitet oder eine Arbeit nicht in einem sofort abgeschlossen werden kann. Und warum das nicht dann im Herbst machen, wenn man eh vielleicht nicht so jeden Tag raus will?
Ja, das ist ja der Klassiker, wenn man, was weiß ich, neue Züge verlegt oder keine Ahnung, feststellt, die Bremsscheiben sind unter der Minimaldicke und so und muss ich dann erst wieder Ersatzmaterial bestellen oder bei irgendeiner Schrauberarbeit fällt auf, das fehlt mir oder da ist irgendwas kaputt, das muss ich ersetzen. Und dann hat man das Rad halt auseinandergenommen, weil das halt beim Montieren oder Schrauben aufgefallen ist und bis dann der Ersatz da ist, ist es halt nicht einsetzbar. Und das ist natürlich dann im Winter eher zu verschmerzen als im Sommer, wenn man sagt, okay, jetzt kann 2 Wochen nicht fahren, weil irgendwas nicht da ist oder fehlt oder was auch immer.
Ein Umrüstvorschlag oder so eine Frage, die öfter mir gestellt wurde jetzt in der Vergangenheit ist, kann ich denn mein Rennrad zum Gravelbike umrüsten, weil ich im Herbst, Winter lieber abseits der Straße fahre, weil auf der Straße es wird früher dunkel, es ist vielleicht glatt oder so und dann fahre ich lieber durch den Wald. Da kann man nur so ein wirklich sehr schwammiges Jein zu sagen, also mit Felgenbremsen würde ich sagen, hat man leider schon mal eher schlechte Karten. Vielleicht kriegt man eben an ganz leicht profilierten 25er rein in die moderneren Shimano. Ist teilweise Bremsen, da ist auch manchmal für einen 28er oder noch Platz auch. Aber sobald es dann mit Profil anfängt, wird es schwierig. Und im Wald mit 28, ja, selbst die Cyclocrosser fahren auf 33 Millimetern. Und das ist mittlerweile, zählt es schon als schmal, was Gravelbikes angeht. Also da ist es nur sehr, sehr bedingt möglich. Und da ist die Chance, dass man lange umrüstet, es dann einmal probiert und es nicht Spaß macht, weil die Reifen einfach wirklich nicht geeignet sind. Ist relativ groß. Deswegen, da sieht es leider schlecht aus. Aber wer ein Rennrad mit Scheibenbremse hat, da ist ja oft so, muss man auch gucken mit der Reifenfreiheit, aber da geht es ja oft so eher so 30, 32, 35 Millimeter Reifenfreiheit maximal. Und da gibt es schon eine große Auswahl an Gravel-Reifen. Und dann ist das ja wirklich nur eine Frage des Reifenwechsels und ab in den Wald eigentlich, würde ich sagen.
Also ich habe das auch schon gemacht, tatsächlich beim Renner mit Scheibenbremse dann 33 Millimeter Crossreifen reingemacht. Passte einigermaßen. Du hast aber schon... Also du merkst schon, dass das Rad an sich, das Rahmenset, ist halt dann nicht dafür ausgelegt, da über richtig Stock und Stein zu fahren. Also du kannst dann schon so die leichten Waldwege und alles, das geht. Aber wenn du da jetzt irgendwelche technischeren Passagen mit vielleicht noch Wurzeln oder irgendwas hast, da klappern dir die Zähne halt schon ganz schön, wenn du da drüber fährst. Also ja, es gibt ja auch Allroad-Bikes. Also es hängt immer davon ab, was man für ein Rad hat. Oder wenn man vielleicht ein richtiges Endurance-Rad hat, was ja wirklich auf Komfort auch ausgelegt ist, dann mag es vielleicht einigermaßen gehen. Aber es ist wirklich nur eine Notlösung. Also da würde ich dann wirklich eher zum Gravel oder sogar Mountainbike tendieren.
Ja, würde ich auch so sehen. Also ich glaube, so ein wirklich reinen Straßenrad hängt natürlich, wie gesagt, davon ab, auch wo man fährt. Also bei so einem feingeschotterten Waldweg, wenn man sowas hat und fahren will, so Strade Bianche-mäßig, das mag gehen, aber so wie es halt ein bisschen wurzeliger, ein bisschen gröber, ein bisschen steiniger wird, kommen die, glaube ich, schon an ihr Ende. Aber was ich eigentlich noch anwerfen wollte, was man ja auch so um mal ein bisschen stammtischig hier rein zu werden, Schutzbleche kann man sich ja gerüchtehalber, habe ich gehört, auch ans Rad schrauben. Es soll sogar Leute geben, die
funktioniert.
Die das praktisch finden und nicht wie ich aus optischen Gründen jetzt mal grundsätzlich ablehnen.
Muss ich sagen, habe ich auch im letzten Winter am Rennrad sehr genossen, dass ich die dran hatte und habe sie jetzt neulich einem Nachbarn geliehen, der sie an seinem Gravelbike ausprobiert hat, weil das sehr breite Schutzbleche sind und der war auch begeistert. Also wir haben beide festgestellt, Steckschutzbleche sind definitiv besser geworden und vielleicht auch mittlerweile besser als ihr Ruf. Also die lassen sich da relativ schnell anbringen und halten deutlich besser. Also früher, ich erinnere mich noch, da hat es dann geklappert und geschliffen oder sonst was, wenn man über einen Hubbel gefahren ist. Und mittlerweile also deutlich besser. Ich musste zwar, um es passend zu machen, das eine Schutzblech auch ein bisschen mit einer Zange bearbeiten und zurechtstutzen. Aber ich meine, das Plastik hat es mir verziehen und es funktioniert weiterhin sehr gut.
Ja, also ich glaube, über den Nutzwert von so einem Schutzblech, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Die Frage ist halt wirklich, ob man so die Optik mag. Ja, wenn man halt mit einem nassen Hintern oder einem dreckigen Rücken leben kann, das ist das eine. Ich finde halt, wo es echt fast schon zum guten Ton gehört, ist, wenn du irgendwie im Winter mit dem Verein fährst oder mit deiner Trainingsgruppe und einfach so ein bisschen noch Wasser oder Schmutz auf den Straßen ist. Du willst halt einfach nicht den Dreck vom Vordermann, auf gut Deutsch gesagt, in die Fresse kriegen. Und da ist so ein Schutzblech, wo dann unten auch wirklich noch so eine Lasche, die dann so wirklich weit runterhängt, dass einfach dieser Spritzbereich möglichst gar nicht vorhanden ist. Das ist dann halt schon einfach
sehr nett.
Ja, Ausdruck der Höflichkeit und des gegenseitigen Wertschätzens, finde ich.
Es sei denn, man kann die anderen Leute nicht ausstehen und will nur den Windschatten haben.
Oder man fährt eh nur hinten, ja.
Ja,
oder vorne. Dann ist es ja, egal.
Dann ist es
egal. Könnt ihr meinen Dreck fressen, ihr Deppen. Ja. Wenn ich schon im Wind fahren muss, könnt ihr meinen Dreck fressen.
Ja. Wir können ja mal so ein bisschen zu einem noch kontroverseren Thema kommen, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt ja Leute, die fahren auch nicht Rad im Winter. Habt ihr sowas schon mal gehört? Es soll sie geben. Ich weiß nicht, ob jetzt von den Podcast-Hörerinnen und Hörern oder auch bei unseren Magazinleserinnen und Lesern, ob da welche dabei sind, die gar nicht fahren im Winter. Aber es, also möchte ich jetzt auch nicht zu sehr an den Pranger stellen, weil es gibt ja auch vielleicht Gründe, persönliche, nein, es gibt ja auch Gründe dafür. Also klar, im Winter, das Rad leidet unter dem ganzen Dreck. Man selber leidet vielleicht, wenn man das nicht so mag, nass und kalt zu werden. Eventuell braucht man, also man braucht, wenn man im Winter fahren will, schon auch das passende Outfit dafür. Das geht einfach nicht mit, also da brauchst du idealerweise eine lange Bib ohne oder mit Polster, ohne dann zum Drüberziehen. Und du brauchst eine gute Jacke und du brauchst Handschuhe auf jeden Fall, wenn es kälter wird, eine Helmmütze. Und manche Leute wollen sich halt nicht einfach dieses ganze zusätzliche Zeug noch kaufen. Aber die wollen nicht den ganzen Winter auf der Couch sitzen. Und dann kann man ja auch andere Sachen machen. Und die sind ja auch vielleicht gar nicht so schlecht fürs Radfahren, auch wenn man das erstmal nicht so denkt. Also ich rede jetzt von den klassischen Alternativsportarten in Anführungszeichen, also Joggen, wo sich manche Radfahrer fragen, warum sollte ich das machen? Ich bin doch nicht bescheuert.
Ich habe doch ein Fahrrad.
Ja, oder Schwimmen oder eben dieses mystische Stabi- oder Krafttraining, von dem jeder redet, das aber noch niemand gemacht hat. aber es gibt ja auch Gründe, die für sowas sprechen.
Bestimmt.
Ich sehe betretenes Schweigen. Doch, es gibt Gründe, sage ich jetzt mal,
ja,
die
ich mein,
sie nur finden.
Ich kann ja jetzt wieder davon anfangen, dass das Laufen ein hervorragender Alternativsport ist. Also die Dauerhörerinnen und Hörer, die kennen ja da schon meine Meinung dazu. Ich mache das ja im Winter auch ganz gerne. Aber ich könnte jetzt nicht von O bis O das Rad komplett nur in den Keller stellen und dann nur noch laufen gehen. Also da muss ich sagen, wer im Winter kein Rad fährt, der hat das Radfahren nie geliebt. Frei nach Rudi Völler.
Nee, finde ich ist auch, finde ich ist legitim. Ich werde gleich auch nochmal ein Plädoyer fürs Radfahren im Winter loslassen. Aber dieses Joggen als Ergänzung ist ja nicht nur um halt einfach nicht nur auf der Couch sitzen, sondern da trainiert man einfach ein bisschen anders, was auch dem Radfahren dann im Frühjahr wieder zugutekommen kann. Also du hast eine andere Belastung. Es ist tendenziell etwas anstrengender. du bist auf einem höheren Pulsniveau, kannst aber trotzdem auch auf so einem, ja, auf einem, wie soll ich sagen, gleichbleibenden Niveau trainieren. Also du hast ein bisschen höhere Herzfrequenz vermutlich, aber du kannst auch schön gleichmäßig laufen und hast nicht irgendwelche Spitzen immer drin oder so. Also das heißt, du kannst schon auch sehr gut deine Ausdauer trainieren beim Joggen und die wird dir dann auch beim Radfahren helfen. Es sind ein paar andere Muskeln dabei, von denen einige sicher auch gut fürs Radfahren sind, aber nicht alle, klar. Aber so ein bisschen Haltemuskulatur in auch den Fußgelenken und so, die schadet sicher dem Radfahrer auch nicht.
Ja, ich meine, der ganz, ganz große Vorteil vom Laufen, was ich ja als überzeugter Nichtläufer sehe, also oder Laufen ist für mich so die absolute Notlösung. Das ist halt, wenn man, keine Ahnung, über Weihnachten bei Schwiegereltern oder sonst irgendwo ist und das Rad nicht mitnehmen kann und möchte, weil natürlich das viel mehr Gepäck beinhaltet, aber ein paar Laufschuhe und eine Hose und ein Laufshirt oder sowas, das kriegt man halt immer noch irgendwie rein. Das ist vom Aufwand her deutlich geringer. Und ich meine, klar, auch, wir haben es auch schon angesprochen, im Winter ist es nass, kalt, teilweise dunkel, schlechte Sichtbedingungen. Also da ist es, also jetzt auf der Straße sowieso jetzt nicht der sicherste Ort. Und dann einfach mal eine Runde durch den Park irgendwie zu laufen, ist halt dann nochmal was anderes. Also da ist auch so von dem Aspekt, sehe ich dann durchaus ein, dass Laufen sinnvoll ist. Ich warne halt immer nur davor, zu schnell zu viel zu wollen. Das ist mein klassischer Fehler. Also da muss man sich wirklich, also sehr dosiert rantasten, um die Muskulatur auf das Laufen wieder zu bringen. Sonst fängt man sich den Muskelkater seines Lebens ein. Wer genaueres wissen will.
Ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich einen guten Tipp für dich. In der kommenden Roadbike, die am 7. Dezember erscheint, haben wir uns dem Thema Laufen für Radfahrer oder Laufen auch für Einsteiger mal gewidmet und geben
Laufen
da wirklich,
für Dumme habt ihr es nicht genannt, ja, Gott sei Dank.
Wir haben es genannt Laufen lernen. Das ist ja irgendwie, es kommt ja. Im Laufen für Dumme schon sehr nah ran. und da gibt es ja dann auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man da wirklich, wenn man jetzt noch nie gelaufen ist, es aber mal ausprobieren will, wie man sich da wirklich rantasten kann, dass man wirklich schon in sehr kurzer Zeit locker mal 30 Minuten Dauerlauf auch schaffen kann. Weil ich meine, als Rennradfahrer, wenn du einigermaßen regelmäßig fährst und jetzt nicht krass übergewichtig bist, dann hast du ja die Kondition und die Ausdauer. Du musst halt nur die Muskulatur dahin kriegen, dass
genau,
sie
das, ist halt
dass
der,
sie das schafft.
Der und Punkt, was, weil die Ausdauer hättest du ja, aber wie gesagt, ja. Dein Körper will halt noch nicht in der Richtung.
Ich habe zum Beispiel früher vor, ich weiß nicht, 10 Jahren und noch länger, ich habe immer den Fehler gemacht, ich bin mit so allen Hallenfußballschuhen bin ich laufen gegangen und hatte halt danach immer so den Muskelkater des Todes. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, komm, jetzt gehst du mal in so ein Laufgeschäft und jetzt investierst du mal in ein paar vernünftige Laufschuhe. Die kamen, glaube ich, 100 Euro. Und das war wirklich krass, was ein Schuhmodell und so eine Beratung ausmachen kann. Also mir wurde dann ein Schuh empfohlen, mit dem bin ich dann so im Laden mal hoch und runter gelaufen. Und ich war aber total skeptisch und dachte so, naja, kann ich nicht auch hier einen anderen Schuh nehmen? Und dann sagte der Verkäufer, ich gebe dir jetzt mal einen Schuh, der genau falsch für dich ist. Und ich habe wirklich mit jedem Schritt gedacht, dass mein Sprunggelenk gleich 90 Grad weg und durchbricht. Und da habe ich gemerkt, hups, das macht schon was aus. Und als ich dann mit den Schuhen dann die ersten Male laufen gegangen bin, habe ich gedacht, boah, krass, also ich hatte viel weniger Schmerzen. Es war viel komfortabler, selbst auf asphaltierten Runden. Also wer laufen will, die kommende Roadbike sei hiermit wärmstens ans Herz gelegt.
Ja, und dann kann man ja auch einmal kurz ein bisschen Werbung machen für die Kollegen aus dem Hause. Es gibt nämlich auch von unserem Verlag, gibt es auch das Magazin Runner's World, wo alles drinsteht übers Laufen. Also leider nicht so Laufen für Radfahrer, da müsst ihr schon die Roadbike holen. Also kauft euch lieber erstmal die Roadbike. Aber wer mehr übers Laufen wissen will, der kann sich die Runner's World besorgen, gibt es auch an jedem Kiosk. Und in der Ausgabe 10 2022, die erschien im September, das ist jetzt nicht mehr die aktuelle, also da müsst ihr vielleicht nochmal im Internet gucken. Da gab es einen großen Laufschuhtest, 24 Laufmodelle für Schuhmodelle für jeden Lauftyp. Also da werdet ihr dann auch was finden und wissen, was das kostet und so. Also wer sich da mehr informieren will, dem sei die Runner's World ans Herz gelegt.
Und ich möchte noch ein Argument pro Laufen loswerden. Ich meine, Räder werden ja auch immer, oder Rennräder werden ja immer teurer. Ersatzmaterial wird teurer, ist teilweise nicht verfügbar. Das Laufen kostet halt wirklich fast kein Geld. Also die Schuhe bezahlst du einmal. Ich sag jetzt mal, da gibst du maximal 150 Euro aus. Und dann Bekleidung hast du ja eigentlich, Sportbekleidung. Und dann kannst du es halt immer und überall machen. Also
Hör mal, jetzt machen wir nicht zu viel Werbung fürs Lauf.
Ja,
nicht
zu viel Werbung. Natürlich alle Rennradfahren noch
ist schon immer noch besser. Ja,
natürlich.
Aber ihr schont dann euer Rad ein bisschen und dann halten die knappen und teuren Ersatzteile halten länger. Ja. Und wenn man so viel Geld spart durchs Laufen, dann kann man sich halt eben auch das 10.000 Euro plus Topmodell leisten.
Stimmt.
Ja, und das Ergänzende, was du auch schon angesprochen hast, dieses Stabi-Krafttraining und sowas, dafür muss man ja auch nicht ins Fitnessstudio gehen. Mhm. Das würde ich jetzt auch nicht empfehlen wollen. Ich meine, ich habe, glaube ich, auch in meinem Leben schon genug Geld in Fitnessstudios investiert. Halt die Klassiker von man meldet sich mal an, ist motiviert und sagt, man will jetzt mal ein bisschen was für seinen Rücken, keine Ahnung, für die Gesamtkörpermuskulatur tun und nimmt sich halt dann vor, keine Ahnung, ein fester Termin, dann gehe ich ins Fitnessstudio. Mhm. Aber am Ende ist ja dann die Motivation, sich dann aufzuraffen, ins Studio zu gehen, und die kosten halt auch richtig Asche teilweise. Klar, du kriegst dann auch irgendwie eine Sauna und was weiß ich was da alles noch mit dazukommt und irgendwie einen Trainingsplan, wenn das ein gutes Studio ist, die dir noch sagen, was du machen sollst und begleiten dich auch. Das ist alles gut, aber musst halt dafür auch Geld investieren. Und ich finde, du kannst zu Hause auch echt mit Anleitungen aus Internet, wahrscheinlich gibt es bei uns auch wieder eine Ausgabe, wo wir hatten ja den Sommer über Übungen gehabt, wo man sich die Stabi-Übungen zu Hause machen kann. Da gibt es auch bei diversen Apps, also ich kenne es jetzt nur von Wahoo System, was ich jetzt mal gerade ausprobiere. Da gibt es auch Trainingspläne, wo dann tatsächlich auch sozusagen Core Stability und Krafttraining mit dabei ist, was man auch zu Hause mit irgendwie einem Hocker und einer vollen Trinkflasche machen kann. Mhm. Wie viel das jetzt wirklich bringt, keine Ahnung, aber es ist einfach ein gutes Gefühl, ein bisschen was gemacht zu haben.
Es ist auf jeden Fall besser als nichts. Also so das muss man auch schon mal sagen. Und ich glaube, ganz ehrlich, da fasse ich mir selber an die eigene Nase. Jedes Stabi-Training, das wir Radfahrer machen, ist gutes Stabi-Training, weil also brauchen tun wir es alle, wirklich. Und ja.
Aber du stößt da in das gleiche Horn wie Andreas Wagner, Sportwissenschaftler von IQ Athletik. Mit dem habe ich nämlich auch gesprochen. Der Podcast kommt in einer der nächsten Folgen, wo wir auch das Thema Krafttraining für Radfahrer mal beleuchten. Und er sagt ja auch, jedes Krafttraining ist besser als gar kein Krafttraining.
Ja, also schnappt euch irgendwie zwei Wasserflaschen und macht bei der Telegymnastik vormittags im dritten Programm mit.
Gibt's
oder so.
Das noch? Telegym?
Mittlerweile guckt man Fitnessvideos auf YouTube mit Pamela Reif oder so.
Aha.
Funktioniert auch.
Ist das so?
Ist irgendwie, ja, du, bevor man nichts macht, mache ich lieber mit Pamela ein paar Sit-Ups.
Sehr gut.
Jetzt haben wir aber, also wir haben schon viele Themen besprochen, aber jetzt ist eigentlich gefühlt, wenn ich das alles mache, dann ist erstmal gerade mal mit der November durch und dann ist immer noch kalt und nass und dunkel und dann gehe ich ja vielleicht doch mal wieder aufs Rad. Und aber vielleicht will ich ja dann, oder vielleicht hat es ja auch einen Vorteil, nicht aufs Rennrad zu gehen und nicht auf der nassen, rutschigen und dunklen Straße zu fahren, sondern ich fahre mal was anderes.
Lieber im nassen, rutschigen Wald, oder?
Zum Beispiel, genau. Ja. Der ist nämlich, aber der ist anders rutschig. Ach so. Der ist da rutschig, wo ich es erwarte mehr. Und nicht einfach so unvermittelt in der Kurve. Nee, klar, auch im Wald kann man sich ordentlich schön auf die Fresse legen, aber da sind vielleicht weniger Leute und es ist nicht ganz so peinlich. Sollte man nur nicht zu fest umfallen, damit man nicht Hilfe braucht. Mhm. Aber lassen wir jetzt mal die Stürze beiseite. Nur kurz, weil wir darüber auch schon in der Vergangenheit im Podcast öfter gesprochen haben, aber Cyclocross ist eine tolle Herbstbeschäftigung. Man sollte keine Aversion gegen Schlamm, Dreck, Kälte haben. Dann ist man da falsch aufgehoben. Und vielleicht Blutgeschmack sollte man auch nicht schlecht finden, weil das gehört bei den meisten Rennen zumindest auch dazu. Aber selbst wer jetzt nicht gleich... Und bei Hobbyrennen, da darf man auch mit dem Mountainbike oder mit dem Gravelbike antreten oder mit egal was für einem Rad. Aber selbst wenn man keine Rennen fahren möchte, Cyclocross oder ja, eigentlich mehr Graveln ist im Winter auch nochmal eine gute Alternative zum Rennradfahren.
Weil ich da aus meiner doch recht begrenzten Cross-Erfahrung einwerfen muss, dass Cyclocross auch ein besseres Ganzkörpertraining ist, als man eigentlich meint. Weil ich weiß, nach dem ersten Mal, wo ich crossen war, taten mir so dermaßen die Schultern weh, weil du einfach viel mehr am Lenken und am Arbeiten im Oberkörper bist, als du es von der Straße gewohnt bist. Die Straße sitzt ja auf dem Sattel, der Oberkörper muss gerade mal den Lenker irgendwie gerade halten und der Rest kommt aus den Beinen. Und beim Crossen, wenn dann um die verwinkelten Kurse geht und dann hier rum, rechts rum, linken, links rum, linken, da arbeitet der ganze Körper, da ist die Beanspruchung schon eine ganz andere. Und das finde ich, das gibt dann auch wieder so ein gutes Gefühl so ein bisschen.
Ich bin ja letzten Winter zum ersten Mal so überhaupt Cyclocross gefahren und habe da ja auch mal so vorher auch im Training einfach mal angefangen. Und das ist schon krass, wenn ich überlege, ich fahre jetzt fast 15 Jahre Rennrad und habe halt wirklich so quasi dieses Auf- und Abspringen halt erstmal geübt. Also habe mir da auch vorher wie ein paar YouTube-Videos angeguckt und dann bin ich irgendwie in den Wald gegangen und gedacht, okay, versuch's halt mal. Das hat dann ein paar Mal gedauert, das ging nicht auf Anhieb. Aber das ist dann auch cool, wenn man irgendwie irgendwann so den Dreh raus hat und irgendwie so merkt, wow, krass, ich habe jetzt in einer Sportart, die ich gefühlt schon mein halbes Leben mache, jetzt mal was völlig Neues gelernt.
Und dazu kommt also diese Technik, gutes Aufspringen wirst man jetzt wahrscheinlich nicht dauernd brauchen auf dem Rennrad, vor allem, weil es dann mit den Rennradschuhen doch noch mal ein bisschen rutschiger ist, die ganze Angelegenheit. Aber dieses Lenken, diese Kurven auch und das alles mal mit ein bisschen höherer Geschwindigkeit mal so richtig schnell um eine enge Kurve fahren zu können, das sind Fähigkeiten, da profitiert man ja auch auf dem Rennrad von.
Kurzer Einschub, Stichwort Fahrtechnik, auch das ist was man ja im Winter durchaus mal machen kann, was im Sommer relativ zu kurz kommt, dass man sich, wenn man jetzt einen Tag hat, wo es jetzt nicht vielleicht gerade Eis und Schnee und matschig und rutschig ist, aber es gibt ja auch Tage, wo es trocken ist, wo man sich dann einfach mal das Rad schnappt und 2 Stunden lang einfach ein bisschen Rennradtechnik macht, also keine Ahnung, ein Bunnyhop, wie komme ich einen Bordstein rauf oder runter oder da gibt es ja tausenderlei Möglichkeiten, auch an seiner Technik ein bisschen zu feilen, ein paar Übungen, ein bisschen Slalom fahren, wo man einfach die Radbeherrschung ein bisschen trainiert, was man ja im Sommer so irgendwie auch nicht macht, weil man meint, die Zeit in irgendwie eine lange Tour zu investieren.
Mhm. Macht ja auch Spaß, so die lange Tour, aber wenn das Wetter eh zu ungemütlich für eine lange Tour ist, dann ist quasi, das ist so, sagen wir mal, das nächstbeste auf jeden Fall, sich mal kurz und intensiv entweder mit dem Rad und mit der Fahrtechnik zu beschäftigen oder bei einem Crossrennen sich mal richtig abzuschießen und mal richtig ans Limit zu gehen. Auch das hat ja seinen Reiz im Winter. Und wie gesagt, Fahrtechnik, davon profitiert man auch im Sommer dann.
Ja, ich meine, wenn man runterrassert und dann kann quasi überraschenderweise mal schnell ein Bunnyhop über ein Schlagloch oder so, das kann einem teilweise halt den Arsch retten.
Das stimmt, ja. Mhm. Jetzt ist November durch und das Rad ist sauber. Alle neuen Teile sind drangeschraubt.
Das will ich sehen, dass Ende November dein Rad sauber ist.
Ich hab Oberarme wie Arnold Schwarzenegger und Cross-Weltmeister werde ich auch dann im Januar. Aber es ist draußen immer noch furchtbares Wetter und vielleicht will ich auch gar nicht wirklich raus. Dann gibt es ja immer noch, kann man ja auch immer noch drinnen Rennrad fahren, oder?
Rund ums Sofa,
ja.
Cross-Parcours durch die eigene Wohnung.
Ja, ich weiß nicht, wenn du zur Miete wohnst, dann weiß ich nicht, wie dein Vermieter dann beim Auszug drauf anspringt, ob du dann noch ein bisschen was von der Kaution wieder siehst oder draufzahlen musst.
Wieso haben sie einen Pumptrack im Wohnzimmer?
Wäre auf jeden Fall, also würde mich jetzt, wo du es sagst, würde mich das schon auch, aber ich meine, es gibt ja auch
den meine Kinder nach Hause tragen, könnte ich mir das problemlos aufbauen.
Wenn sie einen Cross-Sandbunker eigentlich bauen. Ja. Nee, es gibt ja noch dieses moderne Zeugs, nämlich einen Rollentrainer, wo du das Rad schön fest einspannst und ohne Bremsspuren auf den Parkettboden zu machen, auch dir richtig, richtig schnell und ohne um die Kurve zu fliegen, richtig schnell zu Hause fahren kannst. Ja, also mit einem Rollentrainer kann man halt ordentlich gezielt trainieren. Man kann sich ja auch, wenn man möchte, irgendwie so ein bisschen zum Spaß rumfahren. Es gibt ja mittlerweile echt viele virtuelle Welten, die auch ein bisschen Abwechslung bieten, wobei ich da immer eher den Trainingsaspekt zumindest für mich im Vordergrund sehe. Aber ja, so kann man ja auch die Zeit im Trockenen verbringen, nicht wahr?
Ja, also ich bin, wie man ja auch schon in den letzten Folgen immer wieder gehört hat, ein großer Freund des Indoor-Fahrens, also nicht ausschließlich, aber ich schätze dann doch schon die Möglichkeiten, die es halt einfach bietet, dass du halt einfach unabhängig von Tageszeit, Wetter wirklich effektiv trainieren kannst. Und ich hatte halt letztens auf dem Weg zur Arbeit, bin ich mal im Kopf so die Rechnung durchgegangen, ist eigentlich drinnen fahren so viel teurer als draußen fahren, wenn man sagt, okay, wenn man sich mal die Anschaffungskosten durchdekliniert, was man alles braucht, wenn man jetzt nichts hat und seine Draußenausrüstung, die wir eben auch schon ein bisschen angesprochen hatten, mal durchgeht, dann ist man gar nicht mehr so weit weg von einem guten, aber günstigen Rollentrainer plus irgendein Abo von einer Trainings-App, die ja auch irgendwie Geld kosten. So groß ist der Unterschied gar nicht mehr. Ich meine, klar, wenn man beides machen will, hat man natürlich die doppelten Kosten, aber...
Ja, aber also es ist zumindest so, wenn man jetzt das Winteroutfit noch nicht hat oder die Winterausrüstung und die Rolle noch nicht hat und sich ein bisschen für eins entscheiden muss oder sagt, oh, Rollentrainer ist eigentlich oh, ist mir eigentlich zu teuer, ich fahre lieber draußen. Und wenn man sich dann aber durchrechnet, ja, ich brauche eine Winterjacke, ich brauche eine Hose, vielleicht noch ein langes Unterhemd, was ich noch nicht habe, Überschuhe, vielleicht noch eine Helmmütze oder ein Halstuch, da bist du schnell, ja, bei zwischen 400 und 500 Euro bist du da los. Und es gibt mittlerweile schon...
Ja, also das ist halt alles Kleinkram, aber irgendwie läppert sich's halt auch. Überschuhe, vielleicht ein paar warme Socken.
Ich glaube, wenn ich
jetzt... Und dann für eine günstige, smarte Rolle gibt es mittlerweile schon ab 500 Euro. Dann eben Swift meinetwegen oder Wahoo System für 3 Monate sind auch nochmal so um die 50 Euro. Vielleicht noch eine Unterlage und den Rollentrainer. Und dann bist du vielleicht ein bisschen über 500, eher so bei 600 Euro. Aber der Unterschied zwischen den 400 bis 500 Euro für ein komplettes Draußen-Outfit ist da nicht mehr so groß.
Also ich glaube, wenn ich jetzt weder das eine noch das andere hätte, weil ich zum Beispiel Einsteiger bin beim Rennradfahren und jetzt vor meinem ersten Winter stehe, ich glaube, ich würde eher dazu tendieren, mir die Rolle anzuschaffen. Also vorausgesetzt, man kann sich das leisten, weil ich sag mal, die Rolle kann ich bei jedem Wetter nutzen, auch wenn es einigermaßen schönes Wetter ist. Und ich glaube, ich würde dann nach und nach diese Outdoor-Kosten, weil die lassen sich ja wirklich mehr auf einzelne Items splitten. Also dann kaufe ich mir halt die Jacke und im nächsten Monat kaufe ich mir eine lange Hose. Oder ich fahre vielleicht mit Armlingen und ziehe erstmal 5 Trikots übereinander an. Ist jetzt nicht die Empfehlung, wie man es am besten machen sollte, aber ist vielleicht eine Notlösung, mit der man draußen fahren könnte. Also ich glaube, ich würde mir erst die Rolle zulegen und dann würde ich in die Outdoor-Bekleidung investieren.
Interessant, ich würde es genau umgekehrt machen. als Anfänger, weil ich einfach sage, so als Anfänger hast du vielleicht mehr Spaß, draußen rumzufahren, umstrukturiert. Eine Rolle ist immer eher für ein strukturiertes Training, finde ich, sinnvoll. Mhm. Und das macht man vielleicht in seinem ersten Jahr Rennrad oder auch im zweiten Jahr noch nicht. Allerdings, es kommt wirklich drauf an, was man will. Wenn man wirklich sagt, hey, ich habe das Rad auch, um fit zu werden und ich möchte nächstes Jahr jetzt beim Jedermann-Rennen auch mal richtig vorne da mitfahren oder ich möchte auf jeden Fall mich verbessern zum letzten Jahr, dann ist dafür gezieltes Training irgendwie der beste Weg. Und dann ist dafür, würde ich sagen, im Winter auch am ehesten eine Rolle der sinnvolle Weg, weil da kann ich mich wirklich besser vorbereiten als draußen. Klar kann ich draußen auch trainieren, aber da ist immer das Terrain muss ich beachten und dann ist Verkehr und dann von der Tageszeit, dann kann ich abends eben, ist es doch zu dunkel, um noch irgendwelche 3-Sekunden-Sprints zu fahren draußen. Also da würde ich auch sagen, auf jeden Fall die Rolle. Für einen Anfänger, der nur fahren möchte, aus Spaß an der Freude, würde ich eher sagen, das Winteroutfit. Aber wobei, muss, glaube ich, jeder selber wissen.
Ja, gehe ich total mit dir. Wobei ich da ergänzen möchte, dass man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Swift nimmt, das ist ja so der Marktführer beim Indoor-Training. Du bist ja nicht darauf festgelegt, Rennen zu fahren oder Intervalle zu fahren. Also da gibt es ja auch Gruppen-Workouts oder Gruppenfahrten oder Pace-Partner, wo man auch, wenn man jetzt noch nicht in dieses strukturierte Training einsteigen will, trotzdem da gut die Zeit rumkriegen kann. Wenn du jetzt natürlich eine App wie Trainer Road zum Beispiel nutzt oder Wahoo System, die ja sehr, ich sag mal, sportwissenschaftlich gepolt sind und da wirklich auf Intervalle und auf Struktur setzen, da bist du wahrscheinlich jetzt mit der Rolle nicht so glücklich.
Ja, ich meine, bei Swift kann man ja auch, habe ich auch lange Zeit gemacht, einfach nur so, ach, ich habe mal ein bisschen Zeit, ich springe mal drauf und fahre halt einfach Unterkunde Watopia und London und Yorkshire und was weiß ich was. Ich meine, da gibt es ja auch viel zu gucken. Und was ja da auch mit reinspielt, da kannst du dich ja auch mit Kumpels verabreden. Sagen, machst einen Group Ride immer freitags, nachmittags um 4 oder was und kannst dich da mit Leuten treffen und verabreden und da auch gemeinsam sozusagen virtuell fahren, was ja auch eine coole Variante ist, ohne dass man jetzt da gezielt trainieren muss. Und das würde man ja wahrscheinlich draußen... Kannst es ja im Winter im Prinzip ab 16 Uhr, ist ja dann meistens schon dämmerig dunkel, ist dann nicht die optimale Zeit für eine draußen Gruppenfahrt irgendwie. Also wäre es für mich auf jeden Fall nicht.
Ich glaube, Ziel muss halt sein, dass du irgendwann quasi beides machen kannst. Also die Rolle hast und die Outdoor-Bekleidung, spätestens dann quasi im nächsten Winter, weil die Mischung ist halt einfach am besten, weil jetzt den ganzen Winter nur Rolle fahren. Nee. Ja, gibt es auch welche, die es machen, aber ist jetzt auch nicht so meine Traumvorstellung.
Ich glaube, da muss man irgendwie einen starken Willen haben oder das besonders toll finden. Also ich finde es auch als Ergänzung zum spezifischen Training super und ist eine Investition, ganz ungelogen. Also muss man sich halt auch leisten können einfach. Aber nur Rolle fahren auch, nee, da gehe ich dann doch zu gern so gern nach draußen. Aber jetzt ist immer erst noch Dezember. Wir haben alles gemacht, wir haben das Rad ist sauber, wir sitzen auf der Rolle, wir haben strukturierten Trainingsplan. Und jetzt ist Weihnachten und ich bin doch bei den Verwandten, habe die Laufschuhe, die ich mir gekauft habe, zu Hause vergessen. Und mir ist einfach, mir ist ein bisschen langweilig und ich vermisse Fahrradfahren oder auch das Gefühl um das Fahrradfahren rum. Was kann ich denn machen, wenn ich nichts, keine Laufschuhe dabei habe und keine Rolle und kann nicht an meinem Rad schrauben und so, sondern ich sitze bei den Großeltern und langweile mich.
Ich habe jetzt gerade die Vision davon, wie ich mein Fahrrad für den Weihnachtsurlaub, Weihnachtsfamilienbesuch aufs Dach spanne und die Rolle noch hinten reinwerfe und versuche mir gerade die Blicke der Familie anzuschauen, was ich mir denn da jetzt vorlebe.
Du kannst die Weihnachtsbaumbeleuchtung mit Strom versorgen. Das ist
Papa,
doch
schneller, und die Lichter gehen wieder aus.
Ja, und ich meine, in heutigen Zeiten mit Energieknappheit und alles, da wärst du wahrscheinlich ein gern gesehener Gast mit deiner Rolle.
Kannst du heute mal 3 Stunden Rolle fahren? Die Gans muss durch werden.
Ja, also genau, wenn ihr eine Anleitung habt, wie man den Rollentrainer quasi ins Stromnest einspeist, dann schickt sie uns bitte an podcast@roadbike.de und holt euch bitte keinen Stromschlag bei Versuchen, das durchzuführen. Das ist jetzt keine Aufforderung. Ich glaube, es lohnt sich nicht, weil schon allein ein Toaster hat man gesehen, wer sich an den Clip mit Robert Förstemann erinnert, selbst einen Toast zu bräunen, da brauchst du Oberschenkel wie Robert Förstemann und der ist danach platt nach einem Toast. Also ich glaube, an der Gans, da hättest du ganz schön zu knabbern.
Ja,
das stimmt. Nee, aber ich glaube, du wolltest auf was anderes raus, glaube ich.
Genau, es gibt ja noch andere Unterhaltung, die mit dem Rad zu tun hat und quasi, die man konsumieren kann, ohne selber was zu machen, so ein bisschen.
Ja, also ich glaube, natürlich ein gutes Buch ist ja auch immer so, wo wir schon bei Weihnachten waren, was man natürlich auch uns Radfahrern immer schenken kann, wenn man gar nichts weiß. Buchgeschenke gehen ja eigentlich immer oder noch besser Buchgutscheine, die man dann irgendwo einlösen kann, um sich irgendwie Radbücher. Und ich meine, da ist ja ein steter Nachschub von allen möglichen Biografien von guten und mittelguten Radprofis, die mehr oder weniger Unterhaltungswert haben. Ich meine, da gibt es bessere und schlechtere Bücher, aber da kommt ja immer wieder was Neues nach.
Es kamen mir jetzt kürzlich erst 2 Biografien über Jan Ullrich raus, die wir auch in der Roadbike hatten. Wer jetzt noch auswendig die Titel und die Autoren weiß, der möge sich melden, denn mir sind sie spontan entfallen.
Ja, Klugscheißer. Ja. Nee, das eine ist, glaube ich, Sebastian Moll, der sein Ulle-Buch geschrieben hat, und das andere ist Daniel Friebe, Ulrich mit dem The Best There Never Was, also so ein da glaube ich, brauchst du ein Anglistikstudium, um das korrekt zu übersetzen, da bin ich dann wieder bei dir, Holi, oder? Nee, Quatsch, bist Sprachwissenschaftler.
Also, das Beste, was er war nie, der Beste, den es nie gab.
Ja, das Beste, das nie geschah, irgendwie
ja.
Ja. Also wie gesagt, beides kann man sich sehr gerne reinziehen, wobei das von dem Daniel Friebe aktuell, soweit ich weiß, noch nur auf Englisch ist. Da gibt es, glaube ich, noch keine deutsche Version von übersetzt. Kann aber auch nicht mehr so lange dauern, glaube ich.
Mein erstes Radsportbuch, was ich jemals gelesen habe, das muss 2003 gewesen sein, glaube ich, oder 2002, war von Lance Armstrong. Das ist sein erstes Buch. Ist natürlich, wenn man das heute liest, also man hatte ja damals schon so seine Zweifel, wenn man das natürlich heute liest, denkt man so, ja, erzähl mir nichts vom Pferd. Das ist
ein Teil der Wahrheit.
Das ist alles nur ein Teil deiner eigenen Wahrheit. Aber war schon auch faszinierend, mal so seine Lebensgeschichte so zu lesen, wo er eigentlich herkommt, wie er als Amerikaner in den Sport kam und er ja eigentlich vor seiner Krebserkrankung auch nur, ich will nicht sagen mittelmäßiger Profi war, aber ja ein ganz anderer Fahrer, als er dann später war, als er da 7-mal, ich sage jetzt bewusst, im gelben Trikot als erster in Paris ankam. Und ich sage nicht, dass er die Tour gewonnen hat. Da gibt es ja, glaube ich, auch noch ein zweites Buch von ihm. Ich glaube sogar auch schon ein drittes. Aber so das erste kann man, wenn man sich an die dunkle Zeit zurückerinnern will oder wenn man vielleicht auch Lance Armstrong-Verehrer ist, soll es ja auch Leute geben, kann man das Buch lesen.
Ist ja auch vielleicht ganz interessant, das durch quasi die so ein bisschen mit dem heutigen Wissen und den heutigen Augen nochmal zu lesen. Da muss man zwar ein bisschen mehr zwischen den Zeilen lesen, aber ist vielleicht dann auch interessant, quasi wie diese Illusion da aufrechterhalten wurde und man weiß jetzt hinterher, ey, das war aber alles doch mal ein klein bisschen anders. vielleicht auch nochmal spannend, das durch die Augen zu lesen.
Ja, ich meine, da gibt es ja auch jetzt jenseits von Armstrong Biografien und Autobiografien von anderen Profis, wo einfach nochmal so ein bisschen so dieses Verständnis, wie leben Radprofis eigentlich, wie sieht deren Leben aus, wie sind die Abläufe, was passiert so in einem Team mit irgendwelchen Trainingslagern, was passiert also jenseits der eigentlichen Rennen, so ein bisschen, wie das Leben aussieht. Gibt es ja auch ein paar ganz gute, ich glaube von Thomas Decker, glaube ich, der so ein bisschen auch über die Rabobank-Zeit erzählt. Da gibt es ja schon auch Sachen, die einfach so das Verständnis, wenn man dann auch danach dann sich Radrennen anschaut, einfach noch ein bisschen mehr Verständnis aufbringt, was da eigentlich so in einem Peloton passiert und wie die miteinander umgehen und von Trainingslagern und gut, das waren, glaube ich, bei ihm damals noch andere Zeiten mit Koks und Nutten und keine Ahnung was, aber das ist schon immer faszinierend. Ist
auch spannend zu lesen.
Ja, also das ist auf jeden Fall unterhaltsam.
Ja. Es gibt ja auch, und wer nicht unbedingt, wer jetzt nicht so die Bücherratte ist, es gibt ja auch genug Dokus über Radsport. Also es gibt diese Icarus-Doku über Doping, die zumindest bis zuletzt auf Netflix war, glaube ich. Es gibt diesen Klassiker Höllentour, den es in irgendeiner Mediathek gibt, meine ich sogar. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, in welcher. Dann gibt es diese famose Doku-Serie über das Movistar-Team, von der es eine zweite Staffel geben soll, habe ich jetzt gehört.
Ich glaube sogar schon eine dritte, glaube ich sogar.
Oder eine dritte, also ja. ich bin auch ein bisschen ausgestiegen dann. Aber und es soll auch über die Tour de France 2022 oder über Movistar bei der Tour 2022 soll es auch nächstes Jahr was geben, habe ich gehört. Vielleicht ist es aber auch diese dritte Staffel. Aber auf jeden Fall, es gibt auf Netflix eine tolle Doku über das Innenleben des Movistar-Teams. Und da werden einem manche Abläufe, wo man im Rennen vielleicht drüber gestutzt hat, werden einem klarer, weil das wirklich ein Team voller Persönlichkeiten ist, die alle schon auch ein bisschen ihren eigenen Weg gehen.
Das ist ein Hühnerhaufen, das kann man anders nicht sagen. Das ist ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, ja.
Ja, und das ist also deswegen auch eine sehr unterhaltsame Dokumentation.
Ja, ich meine, es gibt ja auch die Bulle-Dokumentation, glaube ich, von der Sportschau, NDR, glaube ich, war sie. Die ist ja, soweit ich weiß, auch in der Mediathek noch abrufbar, die 4 Folgen. Die ist ja auch, also ich habe sie mir sehr gerne angeschaut. Podcast, ja. Plus Podcast, also das kann man sich auch angucken. Und ich werfe an der Stelle natürlich immer noch meinen absoluten Lieblings-, wenn auch fiktionalen Radsportfilm ein. Le Vélo de Ghislain Lambert, glaube ich, heißt er.
Ja.
Wenn irgendjemand da draußen weiß, wo man die deutsche Version, die es gibt, die ich schon mal auf Arte gesehen habe, irgendwo auf DVD kriegen kann, ich bin um Hinweise dankbar. Ich habe nur eine französische Version auf DVD mit englischen Untertiteln. Das ist so das höchste der Gefühle. Aber es gibt eine deutsche Version, nur irgendwie auf DVD habe ich sie noch nie gesehen.
Also wenn zufällig Arte-Mitarbeiter aus dem Archiv hier zuhören, dann schickt uns doch mal den Film, bitte.
Weil der ist einfach großartig. Also kurzer Abriss, das geht über irgendeinen belgischen, glaube ich, Radprofi, also gespielt auch von einem Menschen, der spielt auch bei Willkommen bei den Sties und diesen Film mit dem Namen, der ist mir gerade jetzt just entfallen. Der spielt da diesen Radprofi, der sich dann irgendwann mit allem Möglichen vollpumpt. Und es ist einfach lustig und schön zu sehen. Und auch, ich meine, Radsport in fiktionalen Filmen ist ja oft mit Vorsicht zu genießen, wenn man sieht, wie die auf Rädern rumeimern und du siehst genau, die haben noch nie in ihrem Leben auf einem Rennrad gesessen. Ja. Und da ist es ganz schön gemacht und ganz lustig. Kann man sich immer wieder gut anschauen.
Und selbst im Winter, also man muss ja nicht immer nur auf die Fiktion zurückgreifen oder auf Biografien oder so. Es gibt ja auch quasi noch Live-Renngeschehen, zumindest im Cyclocross-Bereich im Winter. Die Rennen kommen, eher selten, wenn überhaupt, auf Eurosport. Aber man kann sich, es gibt so eine App von GCN, von dem Global Cycling Network. Da kann man sich die Profirennen alle live anschauen. Natürlich braucht man dafür ein kostenpflichtiges Abo, aber 40 Euro und dafür kannst du auch die Tour de France gucken und alle Giro und alle Frühjahrsklassiker. Also das ist für mich zumindest gut investiertes Geld.
Aber du sagst gerade Giro und Frühjahrsklassiker. Also ich bin ja so ein Profisport-Nerd und ich feiere ja so die, die Geschichten, die nicht jetzt in irgendwelchen Filmen geschrieben werden, sondern die wirklich so die wahren Rennen geschrieben haben. Und ich gucke mir dann auch einfach mal gern an so einem kalten Januarabend irgendwie Giro d'Italia 1999, die Etappe nach Europa an, wo Marco Pantani am Schlussanstieg dann einfach mal unten defekt hat und dann droht sein rosa Trikot zu verlieren und dann aber einfach wie ein Säbel durch die heiße Butter durch alle Gegner reinschießt und ich glaube bis heute den Rekord an diesem Anstieg hält und am Ende oben mit einer halben Minute Vorsprung gewinnt. Also
ist auf jeden Fall, das gehört zum, ja, wie soll man sagen, gehört zur Radfahrer Allgemeinbildung. Ich meine, Paris-Roubaix-Rennen sich anzugucken, sind auch echt in der Regel immer spannend. Mhm. Auch die gehen zwar 5 Stunden, aber ich meine, wenn man sich, man kann sich auch die Highlights angucken oder man kann dann, wenn man es irgendwo die ganze Aufnahme findet, die komplette kann man ja auch ein bisschen vorspringen, muss man jetzt nicht 5 Stunden, aber es ist einfach, ja, unterhaltsam, sich solche spektakulären Rennen anzugucken.
Ja, also wenn man noch Motivation für die Rolle irgendwie braucht und man jetzt irgendwie das einfach nur so nebenbei laufen lässt und kann sich dann angucken, ich habe mich gerade erinnert, es gibt auch die eine Etappe, wo glaube ich der, ach, wie heißt der, unser Freund der Spanier mit dem Pistolero, verdammt.
Alberto Contador.
Alberto Contador beim Mortirolo, den, glaube Aru, glaube ich, einsammelt, weil ja, der irgendwie auch ihm weggefahren ist, während er defekt hatte und dann sagt Contador, Freundchen, nicht
darf ich
mit
lösen?
Mir.
Etappe 16 im Jahr 2015.
Genau, 16, 15, kann man sich auch gut merken. Also, das ist ja auch so eine, wenn man das dann quasi am Bildschirm laufen hat und dann sollte das Intervall aber flutschen.
Ja. Das kann man, genau, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und ein bisschen gucken, während man auf der Rolle sitzt und die Christbaumbeleuchtung antreibt.
Dann weiß man, wofür man das tut.
Durch am Ende noch.
Die ganze ist schon schwarz. Das, und die Rolle glüht immer noch.
Ich wollte gerade sagen, das wo uns immer ist in rotes Licht getaucht von der Rübe, die da so.
Also wenn ihr noch, wir haben jetzt euch viele, viele Tipps gegeben für kalte, nasse Herbst- und auch Wintertage. Sollten wir was vergessen haben, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@roadbike.de, weil dann werden wir euch dafür sehr danken und werden es vielleicht in einer kommenden Folge erwähnen. Aber ihr könnt auch einfach direkt gleich mal einen Themenvorschlag schicken. Oder wenn ihr Lob oder Kritik habt für den Podcast, was wir, welche Themen wir behandeln sollen oder worüber wir mal weniger reden sollen, einfach mal zum Punkt kommen zum Beispiel, dann schreibt uns das auch an podcast@roadbike.de. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet den doch gerne auf allen euch bekannten Plattformen. Also bei Apple, bei Spotify kann man da bewerten. Naja, überall, wo es geht, 5 Sterne, würde ich einfach sagen, pauschal. Nein, da wären wir euch sehr dankbar, denn wir wollen natürlich den Podcast hinaustragen in die Welt und noch mehr Leute damit erreichen. Und ich habe es anfangs schon erwähnt, ihr glaubt es nicht, aber diesen Podcast gibt es noch mal in gedruckter Form. Nicht vielleicht alles, was wir jetzt gesagt haben, aber doch relativ viel von dem, was wir hier sagen, fließt auch in die Geschichten, die von uns auch im Heft produziert werden. Deswegen los zum Kiosk, kauft euch die Roadbike oder abonniert sie euch, dann kommt nämlich die Roadbike zu euch. Und das ist also so ein Service. Wo gibt es heutzutage noch so einen Service? Einfach auf roadbike.de/abo oder roadbike.de/heft. Da findet ihr alle Infos. Da gibt es Abos für euch, für andere, Probeabos, lange Abos, kurze Abos, Schülerabos. Es gibt alles, was ihr braucht.
Ist auch ein gutes Weihnachtsgeschenk.
Ich wollte auch gerade sagen, ja.
Sehr gut. Ah, das Christkind hat es euch eingeflüstert. Wünscht euch ein Roadbike-Abo zu Weihnachten.
Oder verteilt es einfach ungefragt an Opa, Schwester.
Und genau, vielleicht dürft ihr ja mitlesen.
Und wenn jemand nicht artig war, man kann die auch zusammenrollen, dann ist es wie eine Ersatzroute, da kann man auch mit. Naja, egal.
Also genau, egal ob brav oder böse, Roadbike hilft immer. Und im Internet gibt es uns natürlich auch auf roadbike.de, habt ihr wahrscheinlich schon jetzt gemerkt, und aber auch auf Social Media, auf Facebook, Instagram und auf Twitter könnt ihr uns als Roadbike Magazin finden. Und auch da könnt ihr uns schreiben und uns für den Podcast loben oder tadeln. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
Macht's gut.
Bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.